Das ist der Predigt, um den Text wird es heute gehen. Und wir werden ihn uns gleich auch nochmal genauer angucken. Aber das hat ja noch eine kleine Vorgeschichte. Was hat mich bewogen, zu diesem Thema mir Gedanken zu machen? Ich habe das ja schon häufig erzählt, ich bin in einem Firmengebetskreis bei uns bei Airbus. Und da haben wir sehr unterschiedliche Brüder. Mit einem, der nicht so häufig dabei ist, hatte ich mich zum Essen mal verabredet, damit wir einfach mal wieder ein bisschen mehr miteinander zu tun bekommen. Und da sprachen wir so über gewisse biblische Dinge und auf einmal sagte er, ging es um dieses Thema der ersten Liebe. Und sagte ich, das ist ein guter Impuls. Da kann man sich mal Gedanken zu machen. Nun steht dort, gehorsame Nachfolge, die erste Liebe. Das eine bedingt das andere. Es geht aber um die erste Liebe und die daraus resultierende Nachfolge. Also ich sehe, da, ich bitte das etwas da mir nachzusehen. Da gab es sozusagen eine kleine Verwechslung. Die erste Liebe zuerst und daraus dann die gehorsame Nachfolge. Aber die erste Liebe, das ist das, womit wir uns beschäftigen wollen. Dieses Wort hier ist die Bibel. Und die Bibel ist, das betone ich, das Liebesbeziehungsbuch. Und um welche Liebesbeziehung geht es denn in der Bibel? Da haben wir ein Teil 1 und da haben wir einen Teil 2. Teil 1, das Alte Testament, Teil 2, das Neue Testament. In Teil 1 geht es um die Liebesbeziehung Gott zu seinem Volk Israel. Im zweiten Teil, im Neuen Testament, geht es um die Liebesbeziehung Jesus zu uns Menschen. Im ersten Teil geht es quasi um viele, im zweiten Teil geht es um dich und mich, ganz persönlich im Einzelnen. Also kann ich pauschal sagen, wenn es um Liebe geht, dann kann ich nur empfehlen, hier reinzugucken, denn da steht alles entsprechend drüber drin. Das, worauf es wirklich ankommt, steht da drin. Das ist natürlich ein bisschen pauschal. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen genauer drauf gucken. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, Liebe, so wie wir sie zwischenmenschlich verstehen. Und da ist mir ein Beispiel eingefallen aus eigener Erfahrung. Nämlich die Ehe. Es gibt viele Ehepaare hier bei uns in der Gemeinde. Einige sind vielleicht noch nicht so lange verheiratet und einige sind schon sehr lange verheiratet. Und ich befinde mich, ich denke, so im Mittelfeld. Linda und ich, wir sind jetzt in unserem 32. Ehejahr. Das ist schon eine ganze Weile. Und wir haben da etwas festgestellt, denke ich. Da wirst du wahrscheinlich mit mir mitgehen. Ich habe hier mal geschrieben, unsere Ehe oder die Ehe an sich bekommt die Reife mit der Zeit. Mit der Zeit bekommt sie eine andere Dimension. Und die wahre Qualität, die eine Liebesbeziehung ausmacht, gerade in einer Ehe, die zeigt sich erst im Fortschritt, in der Zeit, mit der man zusammen ist. Und ich kann wohl sagen, Gott hat für mich die beste Frau an meine Seite gestellt. Und ich wünsche mir, dass ihr das alle, die ihr länger oder auch noch nicht so lange verheiratet seid, das ebenfalls sagen könnt. Dass Gott euch den richtigen Partner zur Seite gestellt hat. Was zeichnet eine Liebesbeziehung aus? Keine Ahnung, wir machen jetzt kein Brainstorming. Ich habe da mal was vorbereitet und mal so 7 Attribute, die eine Liebesbeziehung ausmachen, hier mal genannt. Und das ist immer gegenseitig. Annahme, Ehrlichkeit, Ergänzung, Rücksichtnahme, Unterstützung, Vertrauen, Zugeständnis. Das sind immer so 7 Begriffe. Ich habe die alle versucht, mal so in die alphabetische Reihenfolge zu bringen. Und das sind alles Dinge, die mehr oder weniger in einer Liebesbeziehung, in einer Ehe im Laufe der Jahre sich in irgendeiner Form mal mehr, mal weniger ausdrücken. Das reicht aber nicht. Das reicht bei weitem nicht. Das Wichtigste bei all diesen Dingen, die sich zwischenmenschlich in guter Absicht abspielen, das Wichtigste bei dieser Liebesbeziehung ist etwas, dass man sich gegenseitig und regelmäßig etwas sagt. Und nun darf natürlich mal hier reingerufen werden, was könnte man sich denn sagen, was besonders wichtig ist, damit eine Liebesbeziehung richtig funktioniert? Gibt es noch andere Vorschläge? Ich denke, viele werden das wahrscheinlich schon so im Hinterkopf haben. Ich will es aber hier auch nicht lange hinauszögern. Es ist ganz wichtig, sich zu bestätigen und zu sagen, ich hab dich lieb. Oder zu sagen, ich liebe dich. Ich habe mich mal gefragt, wovon hängt das eine ab? Wann sage ich, ich hab dich lieb oder ich liebe dich? Ich glaube, es hängt vielleicht ein bisschen mit der Situation zusammen, mit wem rede ich. Wenn ich jetzt mit meinem Ehepartner rede, würde ich sagen, ich liebe dich. Das hat vielleicht auch was mit der Entstehung zu tun, auch mit dem Erotischen, was am Anfang sich so abgespielt hat. Und das, ich hab dich lieb, sage ich vielleicht primär zu meinen Kindern. Ich sage es auch zu meinem Partner, aber zu den Menschen, die mir nahestehen, die zu meiner Familie gehören. Dieses ich liebe dich hat vielleicht noch einen etwas anderen Stellenwert. Aber das müssen wir jetzt auch gar nicht gradieren, es ist auch völlig egal. Ganz entscheidend ist nur, liebe Gemeinde, dass wir uns das immer wieder sagen. Ich hab dich lieb, ich liebe dich. Und zwar nicht einseitig, sondern immer wechselseitig. Das, wenn ich mir das sage und das wirklich auch ernsthaft und ehrlich sage und das meinem Partner immer wieder auch bekenne, dann erbaut das, dann schmiedet das zusammen. Und das ist das, was eine starke Ehe nachher ausmacht. Dass man sich auf dieses Fundament dieser Liebe, des gegenseitigen Bekennens stützen kann. Genug der Vorrede. Es geht jetzt um den Text. Georg, du hast ihn uns schon gelesen. Nein, noch ein zurück. Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Vielleicht noch einleitend dazu, du hast es auch noch eben vorgelesen. Jesus ist auferstanden und das ist ja nur das letzte Johannesevangelium, worum es hier geht. Das ist der absolut letzte Abschnitt im Kapitel 21. Und da wird nochmal deutlich, welchen Stellenwert Jesus haben soll. Und das wird in diesem Dialog, in diesem sehr intimen Zwiegespräch, was Jesus mit Petrus führt, auch deutlich. Wir lesen uns das nochmal durch. Jesus spricht: Simon, in Klammern Petrus, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er, Jesus, zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Vers 17. Spricht er, Jesus, zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Ich hatte eben die Beschreibung, wie man in einer Ehe miteinander umgeht. Und wenn ich das jetzt übertrage auf diesen Dialog, den Jesus hier mit Petrus führt, dann ist hier von einem Liebesbekenntnis, einem sehr intensiven Liebesbekenntnis die Rede. Ganz intim, ganz persönlich. Jesus, Petrus. Dreimal fragt Jesus das: Hast du mich lieb? Dreimal. Die Bedeutsamkeit wird dadurch sehr stark hervorgehoben. Und jetzt müssen wir mal vielleicht ein paar Worte zu Petrus verlieren. Die Bibel ist ja ein Buch, wo über Gefühle sehr wenig beschrieben wird. Aber es gibt manche Personen, die werden genauer beleuchtet. Und im Neuen Testament, vor allem natürlich gerade in den Evangelien, ist der Petrus ein Protagonist. Also ein Hauptdarsteller, an dem sehr vieles deutlich wird. Kein Jünger wird so intensiv beschrieben wie er, mit seinen Höhen und seinen Tiefen. Und als Jesus Petrus begegnet und ihn bittet, ihm nachzufolgen, da ist Petrus ja erstmal ein bisschen zurück, so ein bisschen abwartend, sagt: Herr, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ihr kennt diese Stelle. Also er ist nicht sofort darauf eingegangen. Und Jesus wusste gleich: Du bist derjenige, der mit mir gehen wird und mit dem ich viel vorhabe. Und dieser Petrus ist es, der eine ganz besondere Empfindung zu Jesus verspürt, der also auch sehr viel mit ihm erlebt und den, und das behaupte ich mal, schon am Anfang lieb gewonnen hat. Und es gibt diese Stelle, wo Jesus zu ihm sagt: Du wirst mich dreimal verleugnen, wenn es darum geht, dass ich ans Kreuz gehen werde. Er hat nicht gesagt, dass er ans Kreuz geht, er hat gesagt: ich werde sterben. Und Petrus bekam das gesagt. Und ich glaube, der hat überhaupt nicht verstanden, was Jesus da damit meinte. Und ich glaube auch nicht, dass Petrus bewusst Jesus verleugnet hat. Wir kennen den Ausgang der Geschichte. Jesus wird verraten, er wird von dem hohen Priester und den römischen Soldaten abgeführt, wird gegeißelt, wird gefoltert, ihm wird viel angetan. Und was macht Petrus? Der steht im Hintergrund. Also es wird auch nur von ihm beschrieben, dass er hinterhergeht und guckt, was passiert denn da eigentlich. Er kriegt das ganze Szenario mit. Und in Petrus ist eine Welt zusammengebrochen. Sein Herr, auf den er geguckt hat, der allen Menschen geholfen hat, der Wunder getan hat, dem wird jetzt das da angetan. Da läuft ein Film vor ihm ab und er versteht nicht, was dort passiert. Und dann kommt auf einmal vom Hintergrund Leute auf ihn zu, die sagen: Du gehörst doch zu ihm. Und er weht ab und sagt: Nein, ich gehöre nicht zu ihm. So schlimm sogar, dass er sogar sich verflucht und so weiter. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium. Aber das ist eigentlich auch sekundär. Fakt ist, er tut genau das, was Jesus vorhergesagt hat. Und was passiert auf einmal, nachdem er festgestellt hat, dass er dreimal geleugnet hatte, bevor der Hahn kräht. Er läuft weg und macht was? Wie bitte? Im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium wird genau beschrieben, er weinte bitterlich. Warum tat er das denn, dass er bitterlich weinte? Weil er auf einmal, es hat ihm, diese ganze Szene hat ihm so dermaßen wehgetan. Er hat wahrscheinlich erkannt, oh Gott, Jesus hatte mir das vorher gesagt, dass ich tun würde. Aber das hab ich doch nicht getan, weil ich das wollte. Sondern er wird in dem Moment, als er das tat, ganz starke Angst gehabt haben. Angst, dass das mit ihm passiert, was dort auf einmal mit Jesus passiert ist. Der hat völlig menschlich reagiert, überhaupt nicht verwerflich. Und da setzt Jesus jetzt an, in dieser Begebenheit. Dreimal möchte er eine Liebesbekundung von Petrus haben. Und wir gucken uns nochmal den ersten Vers an. Ha, gut, da haben wir wieder. Da ist etwas ganz Markantes. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, deswegen habe ich es hier mal ein bisschen betont geschrieben. Jesus wird gleich im ersten Vers, gleich beim ersten Aufruf, ob er ihn lieb hat, sehr konkret. Er sagt nämlich gleich zu Beginn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Hast du mich lieber, als mich diese haben? Und da lesen wir, ihr Lieben, von dieser ersten Liebe. Diese erste Liebe, die gilt wem? Gibt es auch nur eine Antwort darauf. Die gilt Jesus. Diese erste Liebe gilt Jesus. Er sagt, hast du mich lieber als diese? Und damit meint er die ganzen anderen Jünger, die dabei waren. Hast du mich lieber, als mich diese lieb haben? So. Könnte man natürlich denken, hat Jesus, glaubt er, dass die anderen Jünger ihn vielleicht nicht so lieb haben? Aber ich glaube, wenn er mit einem anderen Jünger zusammen gewesen wäre, hätte er genau die gleiche Frage gestellt. Hast du mich lieber, als mich diese haben? Und Petrus fängt an zu reflektieren, fängt an, ja, was war denn da in der Vergangenheit? Und er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus fühlt diesem auf dem Zahn und fragt nochmal nach. Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und im dritten Abschnitt, auch etwas Bemerkenswertes, nachdem Jesus das dritte Mal fragt, da steht da, Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Ich glaube, es ist besonders wichtig, dass wenn Jesus uns fragt, mich fragt, dich fragt, hast du mich lieb? Dann will er keine oberflächliche Affektantwort haben, sondern das muss aus tiefstem Herzen kommen, dieses Ich hab dich lieb. Und als Jesus Petrus das dritte Mal fragt, und in dem Moment wird Petrus ja traurig, da wird Petrus Herz erreicht. Und in dem Moment war für Jesus vollkommen klar, ja, Petrus, du hast mich lieb. Und deswegen, weil du mich lieb hast, wirst du einen großen Auftrag erfüllen. Nämlich den Auftrag, weide meine Lämmer Und in den beiden anderen Abschnitten steht, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Warum hier der Unterschied zwischen Lämmer und Schaf? Ich werde mal einen Vers aus Matthäus vorlesen. Matthäus 16, Vers 18. Der Abschnitt ist überschrieben, das Bekenntnis des Petrus und die Verheißung an ihn. Vorgeschichte war, dass viele sich das Maul zerrissen haben darüber, wer Jesus sei. Und nun kommt es, wird es konkret, er ist mit seinen Jüngern zusammen und Jesus fragt nun seine Jünger konkret, wer glaubt ihr denn, dass ich bin? Und da kommt diese geistgeführte Antwort von Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das nimmt Jesus zum Anlass und sagt in Vers 18 noch Folgendes. Und ich sage dir auch, Jesus zu Petrus, ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und wenn Jesus hier davon spricht, weide meine Lämmer, beziehungsweise weide meine Schafe, dann heißt das, er, Petrus, soll sich um die Versorgung der Israeliten kümmern. Das fortsetzen, was Jesus begonnen hat. Und der Unterschied zwischen Lamm und Schaf, ein Lamm ist ein junges Schaf, unerfahren, noch völlig am Anfang, planlos. Und ein Schaf ist schon reifer, hat schon den Plan, weiß, wer der Hirte ist und so weiter. Und das steht dafür, dass er für groß und klein, für jung und alt, für Anfänger und für Fortgeschrittene im Glauben die Verantwortung übertragen bekommt. Und das Volk in einer Form führen soll, wie Jesus sich vorgestellt hat und wie er es zu machen hat. Das führt nachher zu einem bemerkenswertes Zeugnis, was Petrus auch von sich gibt, finden wir in der Apostelgeschichte. Bekannt, Petrus, Johannes, die beiden waren ja, nachdem Jesus dann auferstanden ist, ja gemeinsam viel unterwegs. Und am Anfang der Apostelgeschichte sind sie natürlich auch immer wieder regelmäßig im Tempel, damit auch Petrus das durchführen kann, was Jesus ihm beauftragt hat. Und da gibt es diese Begebenheit, wie dieser Lahme vor dem Tempel sitzt, vor dieser Tempeltür und immer wieder bettelt. Und Petrus und Johannes gehen dort gehen in den Tempel, sehen den dort sitzen und dann wissen wir die Begebenheit, der Bettler bettet um Almosen, Petrus gibt ihm das nicht und sagt, was ich dir geben kann, im Namen des Herrn, steh auf und lauf herum. Und das fiel natürlich sofort auf und das führte dazu, dass die nachher vor den Hohen Rat gebracht worden sind. Petrus und Johannes. Und im Hohen Rat, und das zeigt auch auf einmal, wie stark der Glaube in Petrus gewirkt hat, fängt er an und sagt, Apostelgeschichte 4, Vers 20. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also er war voll dabei. Nach diesem Dialog, nach dem Liebesbekenntnis, was er dort Jesus zuspricht und sagt, ist er in der Lage und wird mit dem ausgerüstet, was er braucht, um diesen Auftrag, die Lämmer und die Schafe Israels zu weiden, auch machen kann. Und bekennt das vor dem Hohen Rat, vor den Schriftgelehrten und den geistigen Führern des Volkes. Und ihr Lieben, es ist eine ernstliche Sache mit den Gemeinden und mit dem, was die erste Liebe bedeutet. Und wir machen dazu mal einen kleinen Sprung in die Offenbarung. Wir wissen alle aus der Urgemeinde, die in der Apostelgeschichte beschrieben wird, und durch das Wirken der Apostel, vor allem auch durch das Wirken von Paulus, sind diese ganzen Gemeinden entstanden. Bis heute. Und wir sind als Gemeinden ja unterschiedlich unterwegs. Die einen legen den Schwerpunkt mehr darauf, die anderen legen den Schwerpunkt mehr darauf. Aber im Kern geht es darum, dass wir an dieser ersten Liebe dran sind, dass wir Jesus Christus im Mittelpunkt haben. Und in den sogenannten 7 Sendschreiben, die in der Offenbarung beschrieben werden, da wird eine Prüfung vorgenommen. Die 7 Sendschreiben gehen an 7 Gemeinden, die sich alle in der westlichen Türkei befinden, existieren heute nicht mehr, gibt es nur noch als archäologische Fundstellen. Ephesus ist die erste Gemeinde, die dort genannt wird, von den 7 Stück. Wir gehen da mal kurz von weg. Und dann kommen die weiteren. In Ephesus sind wir damals mal gewesen, in einem Türkei-Urlaub. Ausgrabungen, hier und da ein paar Gebäude, man ist da viel am Restaurieren, sodass man noch so einen kleinen Eindruck hatte, wie das war. Aber existent ist die Stadt in der Form nicht mehr. Diese 7 Gemeinden stehen stellvertretend für die Weltgemeinden, für die Kirchen, die bestehen. Und die werden, wie gesagt, geprüft von Gottes Geist. Und dieser ersten Gemeinde, und interessanterweise ist das sogar das allererste, was hier genannt wird, da wird der Geist, wendet sich also an die Gemeinde in Ephesus und hält ihr vor, es werden einige gute Dinge aufgeführt, aber, steht hier dann in Offenbarung 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das steht nicht zufällig da, dass dieser Tadel den Gemeinden dort so, oder der Gemeinde dieser Tadel so mitgeteilt wird. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ich glaube, ihr Lieben, das ist das Zentrale. Und das, dass die erste Liebe verloren wurde, das gilt übrigens für alle Gemeinden, die danach kommen. Das wird zwar dann nicht mehr explizit dort erwähnt, aber die hatten alle, ich glaube ein oder zwei kommen einigermaßen gut davon. Aber der größte Teil dieser Gemeinden, die hier genannt werden, haben alle einen großen Schönheitsfehler. Und das Zentrale ist die erste Liebe. Die erste Liebe heißt, dass wir eine gesunde und ausgeprägte und ganz reine Beziehung zu unserem Herrn haben. Und davon hängt alles ab. Da hängt einmal unser Gemeindeleben von ab. Wie sind wir als Gemeinde unterwegs? Wie tickt jeder Einzelne von uns? Diese erste Liebe, ist die vorhanden? Und noch viel stärker hängt da mein persönliches Glaubensleben von ab. Diese ganzen Liebesvorgaben, die Jesus uns im Neuen Testament macht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott von ganzem Herzen, das kommt noch davor. Und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das funktioniert nur. Funktioniert nur, wenn diese erste Liebe intakt ist. Diese erste Liebe, diese reine Liebe, das reine Bekenntnis, was ich zu Jesus Christus habe. Du kannst das ja mal konkreter machen, auf dich selbst bezogen. Ich habe mir diese Frage gestellt, als ich diese Geschichte las. Jesus fragt mich, Andreas, hast du mich lieb? So. Und jetzt setzt deinen Namen da ein. Hast du mich lieb? Und muss er mich das vielleicht mehrfach fragen? Oder reicht vielleicht schon einmal? Hast du mich lieb? Kann ich das aus vollem Herzen, ihr Lieben, das ist eine wirklich ernste Sache, kann ich das aus vollem Herzen bekennen? Ja, Herr, ich hab dich lieb. Aus vollem Herzen. Nichts ist mir wichtiger als du. Kann ich das sagen? Also, ich unterstelle einfach mal, dass das jeder von uns sagen kann. Aber es muss immer wieder neu in den Fokus gerückt werden. Und wir sind ja nun eine Spezies, die vergesslich sein kann. Und wir fragen uns manchmal, warum passiert so wenig in meinem Leben? Ich wünsche mir viel mehr Gottes Wirken und so weiter und so weiter. Ja, kann ich nur sagen, hallo, es liegt nicht an Gott. Es liegt an uns, es liegt an dir, es liegt an mir, dass vielleicht so wenig passiert. Und manchmal, wir leben ja nun hier in einem Land in Verhältnissen, die paradiesisch sind. Man muss es ja wirklich ganz klar so sagen. Du hast das ja so vorhin ja so ein bisschen auch beschrieben. Und das soll ja auch so weitergehen. Wir wollen ja nicht in Verhältnissen leben, wie es in der Ukraine oder in Russland oder in Israel oder sonst wo auf der Welt ist. Oder im Sudan, wo jetzt sich wieder die Köpfe einschlagen. Furchtbare Verhältnisse. Nein, wir leben in einem gesegneten Land. Und da müssten wir im Prinzip jeden Tag auf Knien rutschen und sagen, danke Herr, dass ich hier leben darf und danke, dass es mir so gut geht. Tun wir das? Nein, wir klagen. Du meine Güte, wie viele Leute sind gegen Glück und nölen über dies oder das. Bei uns in der Firma manchmal, da regen sie sich auf, dass die Kantine nicht das richtige Essen anbietet. Da sage ich nur, Kinder, da denke ich immer, was habt ihr für Probleme? Womit beschäftigt ihr euch? Also wir wissen nicht, wie gut es uns geht, aber meckern, das können wir immer. Aber die zentrale Ausrichtung für uns ist diese erste Liebe. Meine Beziehung zu meinem Herrn, zu Jesus. Vielleicht eine kleine Gedächtnisstütze. Es gab ja so ein paar Kirchenväter in der Vergangenheit. Unter anderem einen, der jetzt vor 400 oder 500 Jahren gelebt hat, Paul Gerhard. Paul Gerhard, ich nehme ihn nur als Beispiel heraus, weil der hat ein wunderbares Lied komponiert. Das trägt den Titel, ihr ergänzt bitte, denke daran. Wie bitte? Denke daran, was der Allmächtige kann. Und ich behaupte mal, jeder von uns, der hier sitzt, hat irgendwann diese erste Liebe für sich ergriffen, spätestens in dem Moment, als er sich Jesus voll und ganz ausgeliefert hat. Und dann ging es weiter. Dann bist du mit Jesus weitergegangen. Durch Höhen und durch Tiefen. Und irgendwann kommt man dann vielleicht an so einen Moment, wo man sagt, warum passiert im Moment gerade so wenig? Bin ich noch auf Spur? Was ist los? Und dann kann ich nur sagen, denk daran, was der Allmächtige kann. Denk daran, was er mit dir gemacht hat, als du mit ihm am Anfang unterwegs warst, als das oder das oder das in deinem Leben von besonderer Bedeutung war und du eine Entscheidung fällen musstest. Hat Jesus dir da nicht geholfen? Hat er dir nicht beigestanden? Hat er dir nicht das Gutes getan, was du in dem Moment brauchtest? Also ihr Lieben, es geht darum, diese erste Liebe, da immer wieder drauf zu gucken. Jesus hat den ersten Stellenwert. Und ich sage das nicht als Moralapostel, weil ich hier stehe, weil ich der Meinung bin, ihr hättet das nicht. Nein, diese Frage stelle ich genau auch mir. Immer und immer wieder. Und ich ringe auch häufig darum, das auch immer mir wieder zu sagen, Herr, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Und ich kann nur sagen, Herr, du hast so viel Segen auf mein Leben gelegt, da kann ich dir nicht genug für danken. Es muss erkennbar sein, ihr Lieben, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Diese erste Liebe, die muss man uns abspüren. Und zwar nicht gezwungenermaßen, sondern ganz einfach, weil sie uns durch Jesus geschenkt wird und weil das auffällt. Ich möchte dazu noch zwei Beispiele mal nennen. Bevor wir in die Gemeinde hier nach Stade gekommen sind, waren wir in der FEG Buxtehude. Und da ist mir ein Bruder über den Weg gelaufen. Ein bescheidener, bodenständiger, ganz redlicher Mann. Und ich kam mit ihm ins Gespräch. Und dann, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, aber er erzählte mir dann auf einmal, er hat ein, ich sag mal so, ein persönliches Ranking, wie und mit wem er die Zeit verbringt. Und das war interessant. Da zählt er auf. Erstens, Gott. Zweitens, Ehefrau. Drittens, Kinder, Familie. Und wegen mir viertens, Hobby und keine Ahnung, dann ging es so weiter. Dem habe ich das abgenommen. Der Mann war, du spürtest diese Wahrhaftigkeit, diese Ehrlichkeit, die daraus aus ihm sprach. Diese Prinzipien, die hat er gelebt. Also, er hat Gott da den ersten Platz eingeräumt. Genau nach diesem Ablauf. Das hat mich irgendwie beschäftigt, das hat mir imponiert, wie er das sagte. Das hat er auch nicht, das hat er einfach, das war sein Lebensmotto. Und das fand ich stark. Dachte mir, klasse. Der hat es verstanden. Und ein zweites Beispiel. Das muss ich zitieren. Dass, ich habe ja eben am Anfang schon erzählt, dass ich in einem Firmengebetskreis bin bei uns. Und aus irgendwelchen Gründen, das war auch eine Fügung, ist dieses ganze Projekt irgendwie an die Werksführung gelangt. Und die Werksführung hat auf einmal erkannt, ich muss dazu sagen, das hat nicht nur was mit uns zu tun, sondern auch mit den anderen Glaubensausrichtungen, also Muslime, die zum Beispiel ja auch dort arbeiten. Und es wurde die Frage gestellt nach einem Gebetsraum, nach einem Raum der Stille, also einer Möglichkeit, wo man sich zurückziehen kann während der Arbeitszeit, in der Pause dann, wo man mal sich sozusagen auch damit beschäftigen darf. Und diese Frau, die das organisiert, die kam irgendwann auf mich zu und dann habe ich ihr vorgeschlagen, ja, dann lass uns doch mal persönlich kennenlernen, damit wir einfach voneinander wissen und auch mal dann vielleicht mehr miteinander auch zu tun haben werden. Und das war im letzten Jahr. Und sie signalisierte mir dann irgendwie, ja, im Januar sollte es dann soweit mit den Räumlichkeiten sein. Nun, der Januar war fast um, ich habe nichts von ihr gehört, wir bekamen auch keine weitere Info. Dann habe ich sie angeschrieben und gefragt, ja, sag mal, wie es denn ginge und so weiter, wollte ihr ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Und dann schreibt sie zurück: Hallo Andreas, ich wünsche dir ebenso ein richtig schönes 2025, trotz aller Geschehnisse in dieser Welt. Und jetzt kommt ein Zusatz, der muss ich haben, hat mich richtig berührt und das ist ein Zeugnis. Auf dass du weiterhin so gut getragen und den Menschen herzlich zugewandt bist. Auf dass du weiterhin so gut getragen und den Menschen herzlich zugewandt bist. Das hat sie mir zu sagen also zurückgespiegelt. Und diese Frau ist nicht gläubig. Ich hatte mich nur mit ihr mal intensiv darüber unterhalten. Aber was mich gefreut hat, ist, dass sie das so bekennt. Und ihr Lieben, es geht nicht darum, dass ich mich jetzt im Mittelpunkt stelle und sage, ich bin so ein toller Hecht. Nein, es geht darum zu bekennen, dass Leute uns das abspüren. Dass sie wissen, zu wem wir gehören und wem unsere erste Liebe gehört. Darum geht es. Und nichts anderes sollte in diesen Versen, wir wollen sie uns nochmal angucken, Nichts anderes, um nichts anderes geht es hierbei. Hast du mich lieber? Das wird gleich zum Anfang gesagt. Ja, um Jesus geht es. Alles andere danach. Du weißt, dass ich dich lieb habe, Weide meiner Lämmer. Hast du mich lieb? Weide meine Lämmer. Hast du mich lieb? Weide meine Lämmer. Das wünsche ich uns, ihr Lieben, dass wir das immer vor Augen haben. Jesus ist die Nummer eins. Ja, und ich weiß, das ist nicht immer einfach und wir haben sehr viele Dinge, die uns ablenken, die uns hier und da unseren Blick hinschweifen lassen, aber das ist das, worum es geht. Jesus ist die Nummer eins. Und für diejenigen unter uns, die das wieder neu erleben wollen, wie es so ist, Jesus, die erste Liebe, neu für sich zu erleben, den kann ich nur einladen für nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag haben wir eine Taufe hier. 4 Menschen werden getauft und ich darf der Taufpate eines dieser Täuflinge sein. Und wenn man bei einer Taufe dabei ist und sich anhört, was diese Täuflinge dann so von sich geben, dann, ihr Lieben, kann ich euch hundertprozentig bescheinigen, da erfahren wir was von dieser ersten Liebe. Denn nur darum geht es, zu sagen, ich gehöre Jesus und das möchte ich durch die Taufe besiegeln. Und dann, und das ist jetzt sozusagen die Ermutigung für alle Paten, die sich um einen Täufling kümmern werden, kommt das, was Jesus Petrus sagt. Weide meine Lämmer, und das sind Lämmer, alle Täuflinge, die sozusagen am Anfang stehen, brauchen ihre geistige Führung. Und da steckt eine hohe Verantwortung für jeden Paten drin, diesen Täufling dann auch entsprechend an die Hand zu nehmen. Und das bedeutet das dann, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Also, lassen wir uns davon einfach nochmal neu ergreifen, von dem, was dann nächste Woche passiert. Das wird bestimmt ein ganz besonderes Highlight werden. Und ich sehe, dem einen oder anderen fallen die Augen schon zu, deswegen komme ich jetzt auch zum Ende. Aber ich möchte doch nochmal kurz beten und dafür danken, was Jesus für uns getan hat. Herr, ich möchte dir danken für dieses Ereignis, was sich dort an diesem See Tiberias abgespielt hat zwischen dir und Petrus. Diese Intimität des Austausches, des Liebesbekenntnisses. Das war für Petrus nochmal ganz wichtig, das auch nochmal neu in den Blick, neu in den Fokus zu bekommen und nochmal ganz neu auf dich ausgerichtet zu werden, Herr. Und genau das, was Petrus dort damals erlebt hat, das erleben wir genauso. Genau das möchtest du auch von uns, dass du unsere Nummer eins bist. Und so möchte ich dich einfach bitten, Herr, dass du uns da alle anrührst, dass unsere Herzen das einfach wieder neu in den Blick bekommen. Du bist die Nummer eins, um dich geht es. Unser ganzes Leben ist darauf ausgerichtet. Und was hast du nicht schon alles für uns, für mich, für den anderen getan? Und wir wissen doch persönlich am allerbesten, wie wir mit dir unterwegs sind. Und so möchte ich uns dir alle anbefehlen, Herr, dass wir einfach wieder neu ergriffen werden von dir. Und dass wir dann ja, neu im Blick bekommen. Und wir uns dieser Verantwortung, die du uns nämlich überträgst, auch gerecht werden. Deine Lämmer und deine Schafe zu weiden. Wahrhaftigkeit an den Tag zu legen. Herr, dass wir authentisch sind, dass wir uns die Ehrlichkeit, dass wir den Menschen zugewandt sind, Herr, dass man das abspürt. Danke dafür, denn darum geht es, dass wir dich in die Welt hinaustragen. Und so, ja, rühre unsere Herzen da bitte an. Danke, dass du immer wieder mit uns einen Neubeginn machst und dass wir uns darauf verlassen dürfen. Du bist an unserer Seite. immer, immer, immer. Jeden Tag. Du streitest für uns. Du bahnst uns den Weg. Danke, Herr. Und so befehlen wir uns dir an. Amen.